Normal
Normal.
moving.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom großartigen, ja, also man kann eigentlich fast sagen, einem der besten Podcasts Norddeutschlands aus Hamburg-Mitte. Normale Möwe.
Oder so wie ich es heute gesagt hätte, wir sind funky, wir sind fresh, wir sind beide negativ getestet.
Negativ getestet. Hinnerk hatte kurz Angst, er hat Corona, aber...
Dann Aha. aber doch nicht. Das ist nämlich schön. Ja, das ist aber tatsächlich eine ganz, also erstmal kleiner Einstand hier. Ich hatte jetzt zum ersten Mal einen falsch positiven Test. Und also gestern war ich noch positiv, dann habe ich heute einen offiziellen gemacht, das war dann negativ. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch mega ansteckend und morgen, wenn das PCR-Ergebnis kommt, sage ich dann über 35 Leuten, die sollen bitte alle zu Hause bleiben. Aber ich glaube es nicht.
Nee, ich glaube halt, wenn du ins professionelle Testzentrum gehst und ja. du hast deinen Test zu Hause gemacht und gehst dann ins professionelle Testzentrum, und die sagen dir negativ, dann würde ich denen vertrauen, als was ja. auch immer du zu Hause gemacht hast.
Ja, wobei, insbesondere, da frage ich mich auch, sind die, ich habe so Dinger, die eigentlich recht gut bei Omikron anschlagen sollen, zu Hause, sind das dann vielleicht sogar die, sind die vielleicht sensitiver und reagieren vielleicht auch schneller? Also falsch positiv, kann das sein? Keine Ahnung, werden wir jetzt Joe Rogan und erzählen irgendeinen Scheißdreck?
Ja, die Frage, die Frage ist ja, wenn du ins Testzentrum gehst, also da gehe ich doch davon aus, dass die am besten, die momentan am besten wirkenden Tests benutzen.
Ja, auf der anderen Seite kriegen die halt auch Geld dafür. Und überall, wo Geld drin steckt, darf man auch nicht vergessen, ist doch immer der Scharlatan am Arbeiten.
Ja, wie bei Joe Rogan.
Wie bei Joe Rogan.
Ja, Joe Rogan und Spotify. Das ist auch so eine Geschichte.
Ja, bald sind wir nämlich nicht mehr der Podcast auf Spotify und iTunes, sondern nur noch bei, wie heißt das, Tidal?
Tidal, ja. Ja, Spotify, also Joe Rogan hat so einen Spotify-Exclusive-Podcast.
Das ist doch der bekannteste oder der größte Podcast der Welt von Joe Rogan, oder? Joe Rogan
Experience? Ich glaube, ja. Ja. Und danach kommen die beiden Deutschen.
Gemischtes Hack und Böhmermann und Schulz, ja. Wie heißen die? Fest und Flauschig.
Fest und Flauschig.
Ja.
Weil das scheinbar in Deutschland so viele Leute hören, dass es weltweit trotzdem dann auf Platz 2 ist.
Der deutschsprachige Raum ist natürlich auch groß, das darf man nicht vergessen, ne? Ich meine, wenn wir auch alleine schon daran denken, wie viele Leute uns gehört haben, die dann irgendwie im Ausland waren und sowas, das läppert sich ja auch.
Ja gut, aber die Frage ist ja auch, wie viele Leute hören denn aber auch in Deutschland oder Frankreich oder in Polen
ja.
von mir aus auch englischsprachige Podcasts, bestimmt viele.
Ja, das stimmt. Also mich würde tatsächlich da mal die Diskrepanz interessieren zwischen Joe Rogan Experience und dann Gemischtes Hack. Wie viel Unterschied da ist.
Das kann man doch bestimmt googeln.
Auf der anderen Seite frage ich mich, wie viele Leute hören einen deutschsprachigen Podcast und Deutsch ist nicht ihre Muttersprache?
Ich glaube wenige.
Ich glaube auch. Ich glaube, mit Englisch können sich alle anfreunden, aber ja. bei Deutsch, da ziehen sich die Nieren zusammen.
Ja, Joe Rogan hört. Jedenfalls hat scheinbar so ein bisschen Content verbreitet, der ja so in die Corona-Leugner-Ecke steckt.
Ja.
Und das wohl jetzt schon eine ganze Weile.
Ja.
Und diverse Menschen haben also Spotify aufgefordert, diesen Podcast dann eben zu entfernen.
Ja.
Aber ich nehme an, Spotify wird einen Vertrag mit Joe Rogan haben, der wasserdicht ist und der richtig viel Cash beinhaltet.
Ja.
Ich glaube, den einfach zu canceln ginge gar nicht.
Also die Frage ist halt, ich glaube, Spotify hat sich mittlerweile entschuldigt, aber Joe Rogan halt nicht, ne? Aber
doch, wenn Joe Rogan hat jetzt auch gesagt, dass vielleicht nicht jede Aussage korrekt war.
Ja, okay.
Und Spotify, also dann kam Neil Young, der Musiker aus
ja.
Kanada,
ja.
Und hat gesagt, so Spotify, ihr reagiert oder ich nehme all meine Mucke weg
ja.
von Spotify. Und das hat Spotify natürlich unfassbar beeindruckt.
Ja.
Also sie haben nichts gemacht und dann hat Neil Young seine Mucke da weggenommen.
Ja.
Und dann hat James Blunt reagiert und James Blunt hat gesagt, so Spotify, entweder ihr nehmt jetzt den Joe Rogan Podcast runter
ja.
oder ich mache ein neues Album.
Ich liebe James Blunt, der ist, ganz ehrlich, man kann von seiner Mucke halten, was man möchte. Ich finde das teilweise auch gar nicht schlecht, aber ich finde, er ist mit einer der lustigsten Personen auf Twitter oder allgemein im Internet.
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht, wir haben einen großen Punkt, über den wir heute auch natürlich auch noch in verschiedensten Arten und Weisen reden werden. Vielleicht ist genau das nämlich eingetreten, was Spotify nicht gemacht hat bei Joe Rogan, aber dafür bei uns. Weil bei uns fehlen Folgen. Es sind Folge 1 bis Folge 47 sind irgendwie nicht mehr da. Ja. Und wir wissen nicht, warum.
Man muss aber der Fairness halber sagen, es ist auf allen Plattformen weg.
Es ist auf allen Plattformen, genau. Ja, vielleicht haben sich einfach hat sich die komplette Industrie zusammengeschlossen und hat gesagt, die ersten 47 Folgen Normale Möwe, die sind in der Öffentlichkeit nicht tragbar. Wir müssen die runternehmen.
Ja, es ist eine komische Geschichte, wenn jemand weiß, wo diese Folgen sind. Gerne anrufen. 99606. Ich habe jedenfalls, diese Folgen sind immer noch so auf unserer Spotify, auf unserer Seite, wo wir die Folgen hochgeladen haben.
Ja.
Und aber irgendwie erscheinen sie nicht auf den Plattformen. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, die Firma, die wir bezahlen, damit unser Podcast auf jeder Plattform sozusagen verfügbar ist.
Ja.
Die hat ihre Webseite umgestellt. Die sieht jetzt viel cooler und moderner aus.
Ja.
Und ich glaube, da ist irgendwas passiert.
Ja, möglich wäre es auf jeden Fall. Es gäbe noch die Option, dass Luke Mockridge einfach Unterlassungsklagen bis zum Gehtnichtmehr verschickt hat, was er ja unter anderem bei Thomas Spitzer und Hazel Brugger gemacht hat.
Ah ja.
Und wir kriegen nicht mal mehr die Post dafür, weil wir einfach zu unbedeutend sind, sondern wir nehmen das einfach direkt runter.
Ja, Luke Mockridge hat wahrscheinlich unsere Zugangsdaten einfach bekommen.
Das könnte sogar sein. Ich meine, ganz ehrlich, also wenn man etwas innerhalb der letzten Monate gemerkt hat, dann ist es eigentlich alles scheißegal, wenn du richtig berühmt bist.
Ja. Dazu nochmal, um die Spotify-Joe Rogan-Geschichte abzuschließen. Spotify hat jetzt reagiert und Spotify hat gesagt, ja, wir werden jetzt den Podcast nicht runternehmen, aber wir werden jetzt vor jede Folge, in der es um Corona geht, einen Disclaimer vorweg machen, einen Audio-Disclaimer.
Wo dann quasi gesagt wird, eventuell werden hier Sachen gesagt, die nicht stimmen.
Nehme an. Also das ist so ungefähr wie so Instagram ja auch so einen Algorithmus hat, wo immer Impfinformationen und Corona-Informationen eingeblendet werden, wenn irgendwo das Wort Corona fällt.
Ja.
So. Und ich nehme an, so ähnlich werden die das wohl auch machen.
Ja. Ja, genau. Hat gar nichts miteinander zu tun. Ist mir bloß gerade genau dazu eingefallen. Haben deine Eltern abseits von Facebook eine Möglichkeit, dich auf den sozialen Medien zu verfolgen, Max?
Ja, Instagram.
Die haben beide Instagram.
Nur meine Mutter.
Ja, jetzt hat sich nämlich...
Mein Vater hat nicht mal WhatsApp.
Jetzt hat sich nämlich die Freundin von meinem Vater auch Instagram geholt und letztens hat er mich angerufen und meinte, wer war denn der Mann auf dem Bild? Und ich war so mindestens 15 Minuten beim Telefonat. Normalerweise geht ein Telefonat mit meinem Vater, man kennt ja Gespräche mit dem eigenen Vater, 3 Minuten maximal, ja. Wo dann gesagt wird, wie geht's dir? Gut, mir auch, wunderbar, bis nächste Woche.
Ja.
Und dann hat er mich halt gefragt, wer dieser Mann war. Und ich war so, was meinst du denn? Ich poste den ganzen Tag nur Scheiße. Ich habe keine Ahnung, welchen Mann ich da gepostet haben soll.
Was war das für ein Mann und wo hat er dich angefasst?
Es war am Ende das Foto, was ich mit Heinz Strunk gemacht habe, das ich hochgeladen habe. Was mich ein wenig schockiert hat, dass mein Vater mein großes Idol nicht kennt. Aber das finde ich irgendwie ganz ehrlich, seitdem ich das jetzt weiß, weißt du, bei Facebook meinetwegen, aber jetzt ist es halt wirklich so, dass ich tatsächlich mehrfach jetzt auch schon überlegt habe, vielleicht sollte ich nicht mehr so viele Sachen, weißt du, jetzt habe ich so das Gefühl, oh nein, bei meinen Freunden ist mir das egal. So, aber jetzt ist es so der Punkt, ich will nicht unbedingt, dass mein Vater alle meine Stories sieht.
Ja, das hat mir auch damals zu Facebook auch so ein bisschen versaut.
Ja, gut.
Aber es war aber auch so eine Zeit, so ähnlich wie Instagram ja irgendwie auch war oder ist oder so, dass man sehr persönlich war.
Ja,
also es gab diese Zeit bei Facebook Anfang der 2010er,
ja,
wo man ungefähr jedes Foto, was man jemals geschossen hat, hochgeladen hat.
Ja, weil Datenschutz ist einfach scheißegal.
Und auch so Sachen gepostet hat, so für einen Like.
Ja.
Das war dann scheißegal so. Irgendwie, hat jemand heute diese Folge gesehen? Das war schön.
Ja, so random Werbung. Also wenn ich mir angucke, wie oft ich irgendwie auf irgendwelche Veranstaltungen hingewiesen habe, wo ich aufgetreten bin, wo ich auch dachte, wow, und ich habe immer noch Freunde heutzutage, dass ich den Leuten damit nicht auf den Sack gegangen bin.
Ja, und dann, wenn dann deine Mutter anfängt, das zu sehen, meine Mutter war auch ganz sauer auf mich, als sie auf Facebook gegangen ist und ich eine ganze Weile ihre Freundschaftsanfrage nicht angenommen habe.
Ja.
Da hat sie mich weinend angerufen.
Wirklich?
Ja.
Gott. Ja, aber ich finde ganz ehrlich, also ich hänge ja auch nicht bei meinem Vater in der Gilde rum. Also jeder hat doch, weil so jeder hat doch irgendwie so ein paar Punkte, wo man auch mal ein bisschen alleine sein möchte, oder nicht?
Ja.
So, er hat ein Büro. So, und ja. Ich gehe in sein Büro nicht rein. Dann soll er sich bitte aus den sozialen Medien halt irgendwie fernhalten.
Ja. Aber ich glaube, das ist zu spät jetzt.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich meine, jede Woche ballern wir hier irgendwie unsere intimsten Probleme oder irgendwas halt irgendwie in den Äther des Internets, wo wir unter anderem hier über Depression geredet haben, darüber, wie schlecht es uns mal geht, dass wir zu viel trinken. Und meine Mutti hört das ja jede Woche. Ich glaube, mein Vater hat noch nie normale Möwe gehört, könnte aber auch sein. Und dann denke ich mir auch so, ja, ehrlich gesagt, kann er mir auch bei Instagram folgen, weil ich habe anscheinend überhaupt keine, ich habe ja keine Geheimnisse mehr. Wenn jemand meine Steuernummer haben möchte, ich gebe sie sofort raus.
Ja, mittlerweile ist es mir auch egal. Also ja. Wirklich, da stehe ich natürlich drüber. Aber so vor 10 Jahren oder so, wo einem auch noch Sachen peinlich sind,
ja.
So ist ja jetzt nicht mehr so.
Und das kickt ja so doll rein, diese Facebook-Erinnerungen, die einem immer sagen, das hast du vor 10 Jahren gepostet. Und man denkt jedes Mal, oh Gott, war ich ein peinlicher Hampelmann. Ja.
Und mir waren damals Sachen von meinen Eltern peinlich. Und wenn ich diese Erinnerungen bekomme von Facebook, dann denke ich mir absolut zu Recht.
Ja,
absolut zu Recht, weil mir das sackpeinlich, was ich da ins Internet, in den Äther geschrieben habe.
Ja.
Und dementsprechend voll gut. Also, aber mittlerweile wäre es mir auch total egal, wenn meine Mutter das sieht und so ist, so, Mensch, du warst aber oft weg die Woche. Ja. Dann wäre ich so, ja.
Ja, war ich.
War ich, war schön.
Ich bin jetzt erwachsen, war nichts an meiner eigenen Steuern, Mutter. Was willst du tun?
Was willst du tun? Hä? Komm her.
Ja, komm her. Komm. Wir machen schön Bärnackel-Fight im Garten. Ich nehme extra nur die linke Hand. So, und um diese These auch direkt wieder zu stützen, ich habe mich in letzter Zeit nochmal durch einen lustigen Zufall mit dem Thema Durcheinandertrinken befasst.
Durcheinandertrinken.
Und genau, es begab sich wie folgt. Ein junger Hinnerkön dachte sich, oh komm, ich trinke heute mal erstmal 2 Gläser Rotwein, dann noch 2 Gläser Weißwein, dann noch 2 Bier, dann Groni, dann noch 3, 4 Schnäpse und am nächsten Morgen ging es ihm leider nicht so gut. Und da habe ich mich dann tatsächlich gefragt, es gibt ja quasi so, das weiß ja jedes Kind, man soll nicht durcheinander trinken.
Ja.
Warum stellt sich jetzt hier gar nicht zur Frage? Was mich interessiert ist, liegt es daran, wie man durcheinander trinkt in Form von Drinks? Also ist es so, dass man nicht Wein und Bier zum Beispiel mischen sollte, weil der Kopf dann härter wird. Oder ist es sogar die Unterkategorie, dass man sogar sagt, ja, ich habe den ganzen Abend Holzen getrunken und dann habe ich noch 1 Astra getrunken und davon habe ich das Kopfweh bekommen.
Ja, bestimmt.
Das ist aber ganz ehrlich, kann das nicht sein, dass wenn du zum Beispiel, du trinkst 4 Gläser guten Wein und dann trinkst du 2 Gläser sehr schlechten Wein. Glaubst du, der Kater kommt eher von den 2 Gläsern schlechten Wein oder durch die kompletten Masse?
Wein auf Bier, das rate ich dir.
Bier auf Wein, das rate ich dir auch.
Das rate ich dir auch, ebenfalls, ja. Also, bei Wein ist immer so eine Sache, ist genau wie bei Wodka. Ich meine, ich könnte es jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich belegen, aber es ist einfach ein Fakt, ein wissenschaftlicher, dass du von gutem Wodka weniger Kopfschmerzen bekommst.
Ja, weil der Alkohol nicht so gepanscht ist.
Ja,
aber
warum, jetzt, was auch immer das bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
Das würde aber ja auch implizieren, dass wenn ich mir denke, oh, ich mache mir heute einen chilligen und habe mir extra qualitativ hochwertiges Bier gekauft. Sagen wir mal, ich habe da so 4 Duckstein stehen. Und dann trinke ich diese 4 Duckstein und denke mir, oh, ich brauche aber jetzt zum Schlafen gehen, brauche ich noch ein Bier, ich habe aber keinen Duckstein mehr. Dann trinke ich jetzt 1 Flasche Jever. Glaubst du, dass die Kopfschmerzen dann immens stärker werden, weil ich noch diese 1 Flasche Jever getrunken habe?
Das glaube ich nicht, nein.
Aber warum nicht? Es wäre doch voll geil, weil dann, wie geil wäre das, wenn man sich einfach sagen würde, okay, ich habe das Kleingeld über, ich kaufe nur noch scheißteure Sachen und dann habe ich keine Kopfschmerzen mehr.
Ja, ich glaube, so funktioniert es leider nicht.
Ja.
Also ich glaube, Bier ist sowieso halt einfach eine Kategorie. Also es gibt beschissenes Bier.
Ja.
So, ich weiß nicht, ob du von dem einen Bier unbedingt mehr Kopfschmerzen bekommst.
Ja.
Wenn überhaupt, weil mehr Zucker drin ist oder irgendwie sowas.
Ja.
Also, ich weiß nicht, wie das bei Wein ist oder so. Ich sage einfach irgendwelche Worte jetzt, ne? Es hat was mit Fermentation zu tun.
Ja.
Was genau? Weißt du, das müsst ihr selber rausfinden. Ich bin nicht eure Mutter.
Ja.
Aber es hat was damit zu tun, bin ich mir fast sicher. So. Und dieser Fermentationsprozess.
Ja.
Der ist dafür verantwortlich, wie doll das schädelt.
Du kannst, auf der einen Seite würde ich jetzt dir auf jeden Fall zustimmen. Mhm. Und dann bin ich aber letztens darüber gestolpert, dass Linie Aquavit auch in einem Sherry-Fass reift. Was erstmal sehr, sehr gut klingt. Trotzdem kriegt man von Linie Aquavit unfassbar dollen Kopf. Und ich glaube tatsächlich, gerade bei Linie Aquavit muss man sagen, nicht die Dosis macht das Gift, sondern Linie Aquavit macht das Gift.
Ja, aber da könnte es dann vielleicht aber auch an dem Fass tatsächlich liegen. Es gibt ja so, dass Holzfässer,
ja,
sondern ja bestimmte Proteine, Enzyme, irgendwie sowas ab.
Ja, Dr. Scharf, Dr. Bio Scharf ist mal wieder am Start.
Ist wirklich so.
Ja.
Es gibt Wein, der in einem Holzfass, in einem Eichenfass oder sowas reift, schmeckt komplett anders. Ja. Also der hat irgendeine Art von Säure drin,
ja,
die eben das Holz abgibt. Ist ja logisch.
Ja, klar, klar.
So. Das ist Fakt. Ich vergesse leider, wie dieses Zeug heißt, was da drin ist, weil mein Vater, ich glaube, das ist eins der wenigen Proteine, Enzyme oder was auch immer, die er kennt. Und er sagt es immer, wenn wir essen gehen, sagt er, in welchem Fass ist dieser Wein gereift?
Ja.
Und dann sagt er, wir möchten nicht den Wein, wo drin ist.
Ja, okay. Sulfite.
Ja, nein.
Das steht nämlich fast überall drauf. Muss ich aber ehrlich sagen, so wie du mir das jetzt erklärst, ne, und ganz ehrlich, ich bin, was Bio und Chemie angeht, bin ich komplett unbeschriebenes Blatt, ne? Du könntest mir alles erzählen. Du könntest, so wie du gerade mir das erklärt hast, könntest du auch Walter White sein. Also, das wäre kein Problem.
Das Ding ist halt, ich bin, dieses Ding Mansplaining, das liegt mir im Blut. Ich mach's ungern und ich versuch's auch nicht zu machen. Es tut mir auch echt leid, ne? Aber das Ding ist halt, ich hab das so drin, dass wenn mich jemand fragt, wie geht das,
ja,
dass ich sofort sage, wie es geht. Und ja, manchmal weiß ich es gar nicht.
Natürlich,
also manchmal, ja, rate ich einfach ins Blaue,
ja,
aber mit so einer Überzeugung,
ja,
dass Leute einfach sind, ja, dann ist es so.
Ja.
Dann ist das der Grund, weshalb Menschen in Afrika in Armut leben. Und ich bin so, ja. Hör doch zu, wenn ich dir was sage.
Wenn der Kuchen redet, ne? Es ist halt, ja, es ist irgendwie dieser komische, ich habe das auch. Ich habe das auch in ganz vielen Situationen, dass ich was gefragt werde und ich weiß die Antwort nicht. Und anstatt einfach zu sagen, hey Leute, ganz ehrlich, das ist nicht mein Thema. Ich weiß, fragt mich zu irgendwas anderem, wo ich mich auskenne, aber da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Und trotzdem, obwohl ich mir dessen auch bewusst bin, sage ich meistens, du, da habe ich keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so funktioniert.
Ja.
Ich glaube, das ist ich möchte mir gerne einreden, dass es eine Sache ist, die uns in die Wiege gelegt wird, aber ich glaube, wir sind einfach Arschlöcher.
Wir sind einfach Arschlöcher, ja.
Ja.
Aber es schwankt immer zwischen ungesunder Überheblichkeit und gesunder Überheblichkeit. Manchmal bringt man sich durch diese Überheblichkeit in Situationen, wo man dann vielleicht was lernt.
Ja.
Oder sich was beibringen muss, zwingend, weil man in irgendeinem Teammeeting sitzt und irgendjemand fragt, hey, kann das jemand übernehmen? Und man sagt einfach, ja, kann ich machen. Ja. Man hat keine Ahnung von der Materie, keine Ahnung von dem Arbeitsprozess, was man machen muss, wie dieses Programm funktioniert oder sonst irgendwas. Aber durch seine eigene Überheblichkeit muss man sich das dann beibringen.
Total. Es ist ja auch, ich meine, ganz ehrlich, was hat diesen Podcast groß gemacht? Gefährliches Halbwissen.
Voll.
Durchgehend.
Voll. Und halt einfach diese Überheblichkeit, einfach zu sagen, ja, dann macht man's.
Ein bisschen themenverwandt. Hast du das ab und zu, dass du in ein Gespräch reinrutscht, wo du die Person nicht kennst, zum Beispiel so Supermarktschlange oder im Zug oder so, und du anstatt einfach zu sagen so, und was machen Sie beruflich? Und man hat da ja natürlich viel Auswahl, ne? Gerade so, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, im Taxi habe ich das ganz oft, dass ich einfach in so einen Punkt komme, wo natürlich könnte ich jetzt sagen, ich bin Comedian und ich fahre gerade zu einem Auftritt oder was weiß ich, und ich denke mir dann immer ein Leben aus, das nicht meins ist. Ich hatte das nämlich letztens, da war ich beim Penny. Und dann stand ich da so und der Typ hat mich gefragt an der Kasse, wollen Sie die Treuepunkte? Und ich meine so, Digi, ich bin 28, nee, ich will die Treuepunkte nicht, ich kann damit nichts anfangen.
Ich bin zu jung für Treuepunkte,
auch wenn ich voll Bock hätte auf diese Auflaufform, aber trotzdem, nein, ich will sie nicht. Auch wenn es WMF-Produkte sind, ich habe da auch schon hingeschielt, aber ich weiß ganz genau, ich werde das Ding nicht voll machen. Und dann meinte die Frau, die vor mir halt quasi dran war und schon die Sache eingepackt hat, oh, ich hätte die aber gern, kannst du die bitte nehmen? Und ich meine, ja klar, kein Problem. Und dann habe ich die bekommen, habe ihr die gegeben und sie meinte, ach, das ist aber wirklich sehr, sehr lieb, ne? Wie alt sind Sie denn? Sie sehen ganz jung aus. Studieren Sie noch? Und ich meinte, nee, ich bin schon fertig. So, es gab so viele Möglichkeiten. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Nee, studieren lag mir nicht. Ich habe dann erstmal im freien Gewerbe gearbeitet. Ich bin freischaffender Künstler. Was sage ich? Nein, ich bin fertig.
Ich habe fertig studiert.
Ich habe fertig studiert.
Ich bin Doktor.
Ich habe einen Master in Psychologie. So. Und dann meinte sie, ach, das ist ja interessant. Ja, wie alt sind Sie denn? Sie sehen ja, so, wie gesagt, so jung. Ich meine, ja, ich bin 32. Ach ja, ach, Sie haben sich aber gut gehalten. Ach, danke sehr. Haben Sie schon Kinder? Nee, Kinder habe ich nicht, aber ich bin verheiratet. Und ich habe gemerkt, ich baue ein Lügenkartenhaus auf, das jederzeit zusammenbrechen könnte, nur mit dem Hintergedanken, ich werde diese Frau nie wiedersehen. Wir wohnen in St. Pauli, dem kleinsten Stadtteil Hamburgs, was die Einwohnerzahl geht. Wahrscheinlich sehe ich sie wieder, egal. So, und dann war, ah ja, schön verheiratet. Und wollen Sie Kinder? Ja, gern, aber aktuell in der jetzigen Lage natürlich schwer. Ja, mein Sohn, der hat ja jetzt erst angefangen im Studium. Oh, wie alt ist der denn? Und ich kam da auch nicht mehr raus. Ich glaube, ich habe 25 Minuten mit dieser Frau geredet. Und dann hatte sie erzählt, ja, der studiert, BWL in Lüneburg. Und ich meine, ach krass, da hat mein Cousin ja auch studiert. Das stimmt halt nicht. Und da haben wir noch so ein bisschen über Lüneburg geredet. Und dann bin ich irgendwann gegangen, hab so meine Sachen gepackt, hab mich nett verabschiedet, bin über die Ampel und war auch so beim Gehen. Was sollte das? Das hat A, Zeit gekostet und B, fühlst du dich jetzt schlecht.
Warum habe ich diese arme Frau angelogen?
Ja, genau. Die denkt sich jetzt, also auf der anderen Seite, was wird die Frau sich jetzt denken? Ja. Die Frau geht da weg und denkt sich, das war aber ein nettes Gespräch mit diesem freundlichen 32-jährigen jungen Mann, der seinen Master in Psychologie gemacht hat und verheiratet. Ist. Ich habe keinen Ring gesehen, aber wird schon seine Richtigkeit haben. Oder ist sie nach Hause gegangen und dachte sich, ja guck mal, 32 Master in Psychologie und mein BWL-Sohn hängt da in Lüneburg rum und macht sich ein schönes Leben. Ich rufe den erstmal an, der kriegt gleich einen gepfefferten Anruf.
Ja, ich habe jetzt einen kennengelernt, der macht schon seinen Master in Psychologie, ist verheiratet. Was ist mit dir, Benny? Ja.
Aber das ist irgendwie so krass, dass ich irgendwie so diesen Drang habe. Oder was heißt diesen Drang? Aber ab und zu passiert mir das einfach, weil ganz oft gibt's halt auch die Situation, und das meinte ich auch damals hier auch im Podcast mit dieser Taxifahrt, wo ich keinen Bock habe, das zu erklären. Weil meistens kommt dann auch immer der Satz, mach doch mal was, sag doch mal was Lustiges.
Ja.
So, das ist irgendwie der realistische Grund dahinter. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie kam ich denn auf, hätte die mich nur irgendetwas gefragt zum Themenbereich Psychologie, ich wäre am Arsch gewesen. Das war von Anfang an total auf dünnem Eis, was ich mir da ausgedacht habe.
Es ist ein Gamble darauf, dass die Frau nicht auch Psychologie studiert hat.
Ja, oh, waren Sie auch bei Herrn Professor Dr. Schneider? Ja, Schneider, der war ganz schön streng. Ja, streng war der immer. Oh Gott.
Ja, auf einer Uber-Fahrt habe ich auch schon mal. Erst war es so aus Einfachheit und dann wollte der aber so viel wissen. Dann habe ich mich so drin verstrickt. Ich bin eigentlich ja nur in den Proberaum gefahren zu meinem Kumpel in Berlin im Uber und wollte da mit dem Mucke machen.
Ja.
Und ja, wo geht's denn hin? Das ist ja ganz schön außerhalb hier irgendwie so. Und ich war so, ja, das ist so ein Tonstudio.
Mhm.
Ah ja, aber du hast ja gar keine Instrumente dabei. Nee, ich habe nur meinen Laptop dabei, das reicht, ich nehme das auf. Ah, du bist Produzent. Mhm. Und was nimmst du auf? Kennt man die Band? Kennt man die Künstler? Ach ja, ist noch klein, so 15.000 Likes. So, einfach halt gesagt.
Ja,
so, ja, machen so experimentell Kram, aber so Popmusik, so Rock.
Mhm.
Ah ja, cool. Und woran arbeitet ihr? Ja, wir probieren gerade ein paar Sachen aus für die neue Platte.
Aber da muss man ja wenigstens sagen, es ist noch sehr, sehr nah an dir dran. Viel geiler. Also das ist halt, weißt du, bei mir war halt so der Punkt, ich kenne mich damit nicht aus. Ich hätte ja genauso gut auch einfach sagen können, ja, ich arbeite in der Werbung. Da hätte ich so ein bisschen Shit erzählen können. So, weil ich habe ein bisschen Marketing irgendwann mal gelernt. Aber da ist es dann ja auch sogar so. Also meine Vorstellung wäre eigentlich, du hättest in dem Uber sitzen müssen und er ist ja auch ein bisschen raus. Was machen Sie denn da? Ich bin Auftragskiller. Ich habe da einen Job. Und wenn Sie jetzt nicht schneller fahren, dann bringe ich Sie um.
Darf ich nicht drüber reden?
Ja.
Das ist eigentlich auch eine geile Antwort. Wenn jemand so fragt, so, na, was machst du da? Was hast du da vor? Was ist dein Job da? Darf ich nicht drüber reden?
Ja.
Und dann die Leute einfach mit diesem Gedanken alleine lassen. Das finde ich irgendwie schön.
Das beschäftigt mich bis heute, es hat sich auch nie aufgeklärt, der Onkel von einem Kumpel von mir, mit dem ich bis zum Abi viel zu tun hatte, habe ich ewig nicht mehr gesehen, den Onkel vielleicht 2-3 Mal, einmal halt auf der Abi-Feier und dann den habe ich dann mehrfach auch gefragt, so Thomas, was machst du eigentlich beruflich? Und er hat auch wirklich immer gesagt, darf ich nicht drüber reden. Und was das für ein Fantasiegebilde in meinem Kopf erschaffen hat, ne? Wahrscheinlich ist er irgendwie Wirtschaftsprüfer oder so ein Kram für irgendeinen Konzern. Natürlich, in meinem Kopf war er Spion beim BND. Und zwar richtig sick.
Kann ja auch irgendwie, was weiß ich, gerade IT für ne, irgendeinen Pharmakonzern machen und darf da nicht drüber reden oder sonst irgendwas.
Ja.
Aber so ist natürlich spannender.
Und da finde ich auch tatsächlich ganz interessant, was wäre so die optimalste Version, die man so erzählen würde von sich selbst? Weil man kommt da ja immer so, dieses Lügen, was ich jetzt da gerade quasi gemacht habe, ist natürlich auch der einfache Ausweg, um A, nicht wirklich was von sich zu erzählen. Aber auch B, schwingt da ja auch immer so ein bisschen so das Wunschdenken mit von einem selbst. Ja. Also ich habe das letztens gemerkt, ich habe mit meiner Freundin einen Film geguckt, Der Rausch mit Mads Mikkelsen. Und da dachte ich die ganze Zeit, klar, die sind alle mega unglücklich in dem Film, aber die haben einen normalen Alltag, bei denen ist irgendwie alles normal und cool und am Ende des Monats haben die ihr normales Gehalt auf dem Konto. Und mitten im Film, während die Leute im Film unfassbar traurig sind, dachte ich, oh, irgendwie wäre es auch ganz geil, einen festen Job zu haben. Und da denke ich jetzt, da habe ich auch wirklich dann öfter mal drüber nachgedacht, so, ja, habe ich die Frau jetzt angelogen, weil ich mit mir selbst nicht zufrieden bin?
Weil du gerne Psychologie studieren würdest?
Hätte ich nicht, interessiert mich nicht. Aber hätte ich gerne irgendwie so, würde ich gerne irgendwo sagen, ja, sorry, also ich habe mich damit einfach intensiv beschäftigt, ich habe halt studiert. Das muss ich ehrlich sagen, das kreidet mich doch schon ein bisschen an. Das war nie was für mich, studieren, aber trotzdem muss ich sagen, ja, fühlt sich auch nicht so geil an, nicht studiert zu haben.
Ich find's ja auch spannend, so manchmal romantisiert man ja eben dann auch diesen Büro Schreibtischjob. Wo man dann so ist, so, ach, eigentlich wäre es schön, irgendwie jeden Tag zur gleichen Zeit zur Arbeit, von der Arbeit, an diesem Tisch zu sitzen und die wichtigen Sachen abzuarbeiten,
ja,
bis man an diesem Computer sitzt.
Ja.
Bis dahin ist es eine ganz okaye Vorstellung. Aber dann hört es auf. Aber das ist schön, irgendwie Sachen über Leute rauszufinden und irgendwie vielleicht so kleine Mysterien zu lösen. Und vielleicht manche Frage auch offen zu lassen.
Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus möchtest.
Aber ich finde es ja auch schön, wenn Fragen beantwortet werden.
Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann machen wir doch einfach direkt mal weiter, um dich ein bisschen zu erfreuen mit Folge.
Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Es ist ein kalter, ungemütlicher Abend in Hamburg. Dicke Tropfen prallen auf den Asphalt, Menschen rennen durch den Regen, manche halten sich eine Zeitung über den Kopf. An der Ampel vor dem Titty Twister steht ein Mann, gekleidet in Schwarz. Es riecht nach Petrichor, der Mann in Schwarz zieht nochmal an seiner Zigarette. Es ist Max Scharf. Wer ist dieser Mann? Was denkt er, was fühlt er und was ist Petrichor? Dies und viel mehr bei den viel zu dollen Meine-Freunde-Buch-Fragen.
Oh, ich bin gespannt.
Ja.
Max, was ist wohl Petrichor?
Ganz ehrlich, ganz kurz, habe ich auch erst durch das neue Album von OG Kimo gelernt. Petrichor ist der Geruch von Regen auf Asphalt. Also der Geruch.
Wahnsinnig schön.
Ja, wirklich schön, ne? Richtig geil. Muss ich auch ehrlich sagen, bin ein bisschen traurig, dass ich nicht drauf gekommen bin, irgendwas so zu nennen. Okay, Max, bist du ready?
Ja.
Welcher Moment war ausschlaggebend für dein jetziges Leben, das du heute so führst?
Ich glaube, das war der Moment, wo mein Vater Zigaretten holen gegangen ist. Und nie wieder kam.
Ja, okay. Und jetzt ehrlich.
Ja, welcher Moment war ausschlaggebend dafür, dass ich mein Leben so führe, wie ich es jetzt führe?
Ja.
Ist eine gute Frage. Die Frage ist halt auch, wie weit zurückgeht man?
Ja.
Weil es ja immer so, zum Beispiel, ich würde jetzt grob sagen, so, dass ich jetzt hier in Hamburg bin und das mache, was ich mache, wie auch immer.
Mhm.
Ist halt prinzipiell ist alles eine Verkettung von Ereignissen. Ich hatte damals diese Band.
Ja.
Und ich wollte eh immer schon nach Hamburg.
Ja.
Und durch diese Band hatten wir halt hier in Hamburg so einen Musikverlag und eine Promotion-Agentur. Und dadurch kannte ich hier jemanden. Und dann habe ich dem einfach gesagt, gib mir einen Job. Und
ja,
er hat mir einen Job gegeben.
Ja.
Und dann bin ich hierher gezogen. Und dann bin ich in den einzigen Laden gegangen, den ich kannte, weil ich da zweimal ein Konzert gespielt hatte, das Molotow.
Ja.
Und dann habe ich da ganz viele Leute kennengelernt und dann ging das einfach alles so weiter.
Ja, also, klar. Aber dann wäre ja genau der Punkt quasi, die Idee, durch die Band bist du dazu gekommen zu sagen, okay, ich ziehe nach Hamburg, und als du dann quasi das Jobangebot bekommen hast, war es ja quasi, okay, ich gehe jetzt hier hin und ich bleibe auch. Es hätte ja auch genauso gut sein können, dass es halt so ein Experiment ist, ein halbes Jahr und dann war's das.
Ja, voll. So, dann ist natürlich die Frage so, wo ist der ausschlaggebende Moment? Ist der ausschlaggebende Moment, als ich diesen Typen kennengelernt hatte, der diese Firma hatte, und der dann mir einfach die Möglichkeit gegeben hat zu sagen, hey, ich habe jetzt hier einen Job, ich kann hierher kommen.
Ja.
Weil was ich halt echt auf safe nicht gemacht hätte, weil ich da von sowas irgendwie viel zu viel Angst und keine Ahnung was habe, ich glaube, ich hätte mich nicht einfach auf irgendwas beworben, um hierher zu ziehen.
Ja.
Aber eine persönliche Connection zu haben und der Typ sagt einfach, ja klar, du kannst den Job haben, du bist ein cooler Typ.
Ja.
Das ist, also weißt du, hätte nicht so einen Lebenslauf ausgefüllt, den irgendwo hingeschickt und wäre zu Bewerbungsgesprächen hier hochgefahren. Probably not. So, da wäre ich wahrscheinlich immer noch da.
Ja.
Andererseits hätte ich den Typen noch nicht kennengelernt, hätte ich diese Band nicht gehabt.
Ja.
Ja.
Also, weil ich finde das immer so interessant, wenn man so Dokus sieht über irgendwie inspirierende Persönlichkeiten, und dann sagen die irgendwie, als ich 4 war, habe ich das erste Mal irgendwie das und das gesehen im Fernsehen und ich wusste sofort, ich werde Ballerina. Weißt du, das gibt's ja ganz oft, dass Leute, die irgendwie, dass die irgendwie einen ausschlaggebenden Punkt in ihrer Jugend hatten und deswegen machen sie das. Bei mir war es natürlich so quasi, so gesehen, mein allererster Auftritt mit einem selbstgeschriebenen Text, weil sonst hätte ich ja all das, was ich jetzt mache, nicht gemacht. Oder auch mein ganzes Leben wäre ja komplett anders verlaufen.
Ja, das ergibt Sinn.
Aber so, es gab nicht den Gedanken in meiner frühesten Jugend, wo ich Fernsehen geguckt habe und dachte, oh, grandios, was da gerade passiert von dem Comedian. Ich möchte auch auf der Bühne stehen. Das gab's nicht, sondern ich muss es erst selbst ausprobieren.
Also es gab bei mir ja schon so das Ding, dass ich einfach immer Musik unfassbar toll fand.
Ja.
Und es sehr schlimme VHS-Kassetten gibt, wo ich so Mini-Playback-Show einfach so zur Musik performe von anderen Leuten.
Ja, geil.
Aus dem Alter oder wo, keine Ahnung, wo ich Theresa aus meiner Klasse beeindrucken wollte. Und mir ein Englisch-Dictionary gewünscht habe.
Oh ja.
Um Songs so zu schreiben wie, was auch immer sie gut fand, Backstreet Boys oder so.
Ja.
Weil ich gedacht hatte, ja, wenn du das machst, dann würde es schon funktionieren mit Theresa.
Ja, auf jeden Fall.
Also halt auf gar keinen Fall, ne?
Und wo ist Theresa jetzt?
Probably verheiratet. Mit jemandem, der noch bessere Songs schreibt als ich. Oder wahrscheinlich einfach irgendwas anderes macht.
Ja.
Aber ist auch in Ordnung. Aber so, und dadurch irgendwie immer halt so Musik toll gefunden und dann halt irgendwann so gedacht, ich bin jetzt der Typ, der sich die Musiksoftware holt. So.
Ja.
Irgendwann so mit 14, 15.
Ja.
Und das hat mir ja irgendwie halt zum Beispiel auch das Selbstvertrauen gegeben, so mit dieser Software umzugehen. Dass wir auch diesen Podcast hier machen zum Beispiel.
Ja, klar, ja.
Ja, vielleicht ist sowas auch.
Ja, vielleicht ist es einfach so eine durchgehende, stabile Liebe zu etwas, dass man sich dann quasi dazu entscheidet, das zu versuchen oder es zu machen. Und dadurch, ich meine ganz ehrlich, hättest du dich nie für Musik interessiert, dann klar würden wir hier nicht sitzen. Aber die Frage ist auch, wahrscheinlich hättest du dein BWL-Studium damals durchgezogen.
Wirtschaftsingenieurwesen.
Ach so, Entschuldigung, ja. Ist für mich alles eine Soße, das ist dir bewusst. Ne? Wirtschaftsingenieurwesen, da steckt auch Wirtschaft drin.
Du, das war für mich auch so, bis ich dann in diesem Studium war und so Verfahrenstechnik und Physik hatte.
Hast du das Gefühl, du hast was gelernt in dem Studium oder war das komplett verschwendete Zeit?
Du, das Ding ist halt, ich kann mir nichts merken, gar nichts.
Ja.
Also Songtexte kann ich mir merken.
Ja.
Oder Comedy-Texte oder sonst irgendwas.
Ja.
Aber wenn ich mir jetzt, ich gucke eine Serie und ein Kumpel von mir guckt dieselbe Serie oder hat sie gerade geschaut und meint so, bist du schon an der Stelle, wo das und das passiert?
Ja.
Und ich bin so, keine Ahnung, ich finde die Serie gut, ich habe nicht den leisesten Schimmer, was passiert in dieser Serie. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich sie gucke, weiß ich's. Aber wenn du mich fragst, was passiert in dieser Serie, ich habe keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Weil, also da, bei mir muss man wenigstens sagen, beim Studium, ich habe eine Sache mitgenommen. Ich habe noch Freundschaften mitgenommen, klar, aber was ich wirklich im Studium gelernt habe, dass ich nicht für Studieren gemacht bin. Also es war einfach so, es macht mir gar keinen Spaß. Und das ist ja gut.
Nee, also. Ich auch nicht. Also ich auch nicht, vor allem nicht halt ohne Anwesenheitspflicht. Aber dafür bin ich nicht gemacht. Vielleicht eine Sache, die ich im Studium gelernt habe, Magic Mushrooms immer nur mit guten Leuten in einem sicheren Umfeld nehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist eine Sache, die ich im Studium gelernt habe.
Darf ich da nochmal fragen, wie viele Semester hast du nochmal gemacht?
Zweieinhalb.
Und trotzdem, das würde mich jetzt interessieren. Warst du schlecht oder warst du trotzdem okay?
Die Sachen, wo ich da war ich okay.
Ja.
Also zum Beispiel halt BWL oder so, da hatte ich irgendwie 13 Punkte oder so.
Ja.
Mathe 1 bin ich durchgefallen. Mathe 2 habe ich dann wiederum bestanden. Auch gar nicht so schlecht. Mhm. So, wenn ich mich hingesetzt habe und gelernt habe, hat das schon alles funktioniert. Ich habe nur gemerkt, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf.
Ja.
Also, ja. Was ich gemacht habe, war halt, man konnte sich ehrenamtlich im Campusradio engagieren.
Ja.
Und das habe ich halt gemacht. Ich war da da gab es eine Kaffeemaschine.
Ja.
Einmal die Woche gab es da eine Musikredaktionssitzung, wo man die neuen CDs auspacken konnte, so drei, vier Wochen, bevor alles rausgekommen ist.
Ja.
Da saß ich den ganzen Tag rum, hab Mucke gehört. Ich hatte mein eigenes Büro in der Uni. zweimal die Woche eine Sendung da moderiert,
ja,
die Dutzende Menschen gehört haben.
Und kann man das noch nachhören? Gab es das schon damals, dass das irgendwie alles bei Soundcloud hochgeladen wurde?
Nee, ich glaube nicht.
Ach, schade. Sehr, sehr schade. Hätte ich gern gehört. Hey, hier ist Max FM.
Ja, ich habe ein paar Mal die Morning Show gemacht.
Mhm.
Und die muss immer so früh anfangen, dass man halt zur ersten Unterrichtsstunde halt da ist.
Ja.
Aber halt so früh, dass die Leute, die sich fertig machen zu Hause, halt das schon hören können.
Ja.
Das heißt, du musst so um 5:30 da irgendwie halt anfangen.
Ja.
Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Irgendwas gab's da umsonst. So irgendwas, das hatte irgendeinen richtig krassen Vorteil, wenn man das gemacht hat.
Energy Drinks.
Ja, also Energy
Drinks.
Kann schon sein. Und ich habe immer den monatlichen Poetry Slam aufgenommen.
Ach, das war in Lemgo, ne?
In Lemgo im Beat Café.
Ja, im Beat Café, oh, da war ich sogar mal. Das war ein ganz furchtbarer Laden. Aber moderiert von Marc Katze Schuster.
Das weiß ich nicht.
Das ist so ein Typ mit rübergekämmten Haar. Netter Kerl. Der ist jetzt bei Arminia Bielefeld und macht für die den Merchandise.
Ach, egal. Schlecht.
Ja, es tut auch nichts zu sagen. Ja, auf jeden Fall Frage abschließend beantwortet.
Jedenfalls das beantwortet, glaube ich, die Frage, warum sind Rosen rot? Viele.
Ich würde sagen, wir nehmen erstmal eine kleine Verhelbung vor.
Ah, ja, so also einen kleinen Helbing.
Ja, das ist
liebe Werbung. Liebe Grüße an unseren Sponsor, das ist Werbung.
Prosit. Prosit. Ah,
Ich muss sagen, das ist flüssiges Gold.
Es ist traumhaft.
Was war der ausschlaggebende Moment, wo ich an diesem Punkt hier gelandet bin? Helbing.
Ja. Ja, ohne Helbing wäre ich heute nicht hier.
Ja, ich will nicht, ja, wo ich bin, sag ich ehrlich, ohne Helbing.
Das Ding ist, tatsächlich ganz kurzer Exkurs dazu, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das erste Mal ein Helbing getrunken habe. Es war auf jeden Fall nicht, bevor ich in Hamburg gewohnt habe.
Nee, bevor ich in Hamburg gewohnt habe, kann ich das nicht.
Nee, also Kümmel, klar, und Aquavit und sowas, aber also Helbing als Marke habe ich, glaube ich, das erste Mal wirklich auch mit dir getrunken.
Ich als sozusagen Mitteldeutscher,
ja.
So,
ja.
Westdeutscher, wie auch immer,
mhm.
Habe da gar keine Berührungspunkte zu gehabt. Kümmel war mir ein Fremdwort.
Ja.
Aquavit habe ich gedacht, das ist was man in Norwegen trinkt.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, okay, gut. Nächste Frage. Schön, dass wir darüber auch mal reden konnten. Max, wärst du lieber akzeptiert oder respektiert?
Ja. Ich glaube, ist Akzeptanz nicht auch eine Form von Respekt?
Ja.
Irgendwie schon, ne? Also, respektiert heißt ja auch immer so ein bisschen, so man hat ja auch Respekt vor Leuten, die man nicht mag. Oder
ja.
Wo man sagt so, boah, das ist ein Arschloch. Aber großen Respekt vor seiner Leistung.
Ja, aber akzeptiert bedeutet auch genau dasselbe. Du musst eine Person nicht mögen, um sie zu akzeptieren.
Ich finde aber, wenn ich mich akzeptiert fühle, habe ich das Gefühl, ich kann so sein, wie ich will.
Ja.
Und Leute finden das okay.
Mhm.
So, sie akzeptieren mich für das, was ich bin. Und wenn sie mich respektieren, dann ist es bestimmt jetzt nicht erstmal eine schlechte Sache, so, aber das heißt aber auch so ein bisschen, jetzt wenn man das jetzt nur im Vergleich sieht, die Leute sehen an, dass ich irgendwas mache,
mhm.
Finden das aber im Zweifel vielleicht auch gar nicht gut oder sagen so, pff, boah, weißt du? Also Es gibt zum Beispiel so, wer würde mir denn da einfallen? Kaya Jana.
Ja.
Finde ich, ist ein Typ, also der ist bestimmt super nett und so möchte ich, also jetzt nicht auf einer persönlichen Ebene wollte ich jetzt reingehen, sondern ich wollte einfach sagen, ich finde ihn absolut überhaupt nicht lustig.
Ja.
Ne? Aber ich habe großen Respekt vor dem, was der über 20, 30 Jahre sozusagen in diesem, in dieser deutschen Comedy-Landschaft sozusagen gerissen hat, auch unter den Punkten, dass man wahrscheinlich unter seinen Vorzeichen auch nur mit dieser Art von Comedy sozusagen erfolgreich sein konnte.
Aber da ist ja auch ein bisschen die Frage, wo endet sind Akzeptanz und Respekt nicht eigentlich miteinander verbunden? Kann das eine nicht ohne das andere stattfinden? Du kannst doch niemanden akzeptieren und ihn nicht respektieren oder andersrum. Du kannst jemanden respektieren und ich kann mir gerade nicht vorstellen, jemanden zu respektieren, aber ihn nicht in einer Runde zu akzeptieren. Das würde ja bedeuten, ich finde das voll geil, was du gemacht hast, aber ich möchte nicht in deiner Nähe sein. Nee, das passt nicht.
Also es gibt natürlich schon so, stell dir vor, es gibt einen Politiker, eine Politikerin, die Ansichten vertritt, die du nicht okay findest.
Ja.
Und das muss jetzt nicht mal, also weißt du, ich sag jetzt mal nicht, das ist jetzt nicht so was Krasses wie rechts, also wie so, oder wie so rassistisch oder sowas. Aber es ist was in die Richtung, wer so eine Meinung vertritt, mit dem möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. So jemand, der sagt einfach irgendwie, ich finde, es sollte gar kein Arbeitslosengeld geben und Leute, die keinen Job haben, sind faul.
Ja.
Und trotzdem, aber diese Person macht vielleicht total viele andere Sachen noch und du sagst so, ich akzeptiere diese Person nicht in meinem Umfeld, aber ich respektiere zumindest, dass die Person eine eigene Meinung hat und diese auch vertritt.
Ja.
Ich finde das nicht cool, überhaupt nicht, aber ich respektiere, dass es das gibt.
Ja, voll. Ja, hast recht. Aber weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie es bei mir wäre. Also, ich bin eh schon immer so darauf irgendwie aus, dass alle mich lieben. Ich glaube, da wäre mir der Respekt sogar fast, nee, da wäre mir die Akzeptanz ja eigentlich wichtiger. Weil Respekt halt nichts damit zu tun hat, dass man mich mag. Weil hast du schon recht, man kann jederzeit Leute respektieren, aber muss sie persönlich nicht mögen. Aber ich glaube beim Akzeptieren, ich weiß nicht, Akzeptieren hat für mich immer so ein bisschen den Beigeschmack von, er ist geduldet. Es ist nur in Ordnung, dass er da ist.
Man kann diesen Begriff so und so auslegen. Aber es ist definitiv so, ich habe schon einige Leute respektiert, mit denen ich privat eigentlich nicht zu tun haben möchte.
Ja.
So, und akzeptiert heißt ja eher, ne, ich möchte auch was mit dir zu tun haben. Du kannst gerne in meinem Leben stattfinden.
Ja.
So. Und ich glaube, dann wäre ich auch, finde ich, akzeptiert eigentlich auch cooler. Also. Aber auf der anderen Seite ist es auch so einfach, akzeptiert zu werden.
Ja, also
sei einfach kein Arschloch. So. Und die meisten Leute werden dich akzeptieren.
Ich finde Respekt.
Respektieren hingegen ist schwerer als akzeptiert zu werden.
Ja. Ich finde Respekt hat auch immer so ein bisschen den Beigeschmack von einer, also auf der einen Seite denke ich halt, ein Mindestmaß an Respekt, das ist irgendwie verpflichtend. Man sollte immer Respekt vor Leuten haben.
Ja, ja.
Auf der anderen Seite denke ich, Respekt ist aber auch so ein Wort, das für mich in so einem Wortschwall hängt wie Patriarchat. Du musst Respekt vor den Älteren in deiner Gesellschaft haben, wo ich mit übereinstimme, aber nicht, wenn sie halt komische Nazis sind. So, weißt du, es ist halt, Respekt hat immer den Beigeschmack von alte Werte.
Mhm. Ja, ich verstehe,
Akzeptanz
was du
meinst. Hat eher was Liberales.
Ja.
Und Respekt klingt immer so ein bisschen nach, wenn dein Oberkommandeur mit dir spricht, dann bist du ruhig.
Ich habe aber so ein bisschen, in dieser Frage steckt ja eigentlich eher so das Ding, akzeptiert oder respektiert, das schwingt ja eigentlich in der Frage mit, es geht nicht beides. Also es sollte in diesem Fallbeispiel nicht beides gleichzeitig.
Ja.
Ne? Also es ist ja dann schon so, dass die Frage eigentlich ist, möchtest du lieber, dass die Leute dich so gern haben, wie du bist?
Ja.
Aber auch so manchmal denken, naja, der ist halt so. Der ist auch ein bisschen dumm, weiß ich auch nicht. Aber ist aber auch süß.
Ja.
Ist ein lieber Typ. So.
Die Frage ist...
Oder möchtest du lieber respektiert werden und die sind so, großen Respekt vor dem, was er macht, aber boah,
Ja, genau, das ist die Frage ist, willst du lieber, also anhand der beiden Worte, wenn man die jetzt so wirklich mal runterbricht, willst du lieber das süße Kätzchen sein, das ab und zu reinkommt und sich auf den Schoß legt, oder bist du der böse Kampfhund, wo alle denken, ah, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, aber ich finde cool, dass er da ist. Oder ich finde gut, dass er da ist, weil er mich beschützt.
Ja.
Ja, okay, ich glaube, es ist auch einigermaßen...
Ja, ist schwierig, ne? Also bei uns beiden, bei so Menschen, die... bei denen ja schon viel, was sie machen, auch darauf drängt, Anerkennung zu bekommen.
Ja, voll. Also auf der Bühne muss ich aber auch ehrlich sagen, da hatte ich letztens einen Moment, da hatte ich halt einen Open-Mic-Auftritt und bin richtig doll gebombt, für die Leute, die das nicht kennen. Ich bin gescheitert. Also es kam einfach gar nicht an. Ich habe es einigermaßen noch gerissen bekommen. War aber ein unangenehmer Auftritt meinerseits. Mhm. Da ist mir auch im Nachhinein nochmal aufgefallen, das war mir schon unangenehm, aber tatsächlich am meisten gestört hat es mich, dass Leute da waren, die ich nicht unbedingt beeindrucken wollte, aber die ich kannte, wo ich halt die ganze Zeit dachte, ich möchte, dass es denen gefällt. Ein Großteil des Publikums war mir in dem Sinne nicht egal, aber es war so, kann ich mit leben, ist ein Open-Mic-Auftritt, ich habe neuen Kram ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Okay, es war mir aber peinlich vor den Leuten, die ich kenne.
Ja, ich hatte das auch damals, als ich noch viel Konzerte gespielt habe. Ich war... so in anderen Städten, wo ich niemanden kannte, bedingt aufgeregt.
Ja.
Ich hatte eine ordentliche Scheißegal-Haltung und war so, alles klar, das machen wir schon.
Ja.
So, und es war mir alles egal. Aber sobald da irgendwie zwei Menschen im Publikum sind, die ich kannte, ich war so aufgeregt.
Ja, total, total.
So, halt einfach nur wegen diesen Menschen, weil wenn du es verkackst, dann musst du die ja hinterher wiedersehen.
Ja.
So, es ist nicht das Problem, vor 150 Leuten aufzutreten, sondern das Problem sind die drei, mit denen du hinterher noch einen Kaffee trinken gehen willst.
Ja, ja, insbesondere ist es auch, selbst wenn du gut ankommst und es sind Leute da, die du kennst, wirkt der Auftritt, wenn er nicht brachial genial war, im Nachhinein sehr, sehr mittelmäßig bis schlecht.
Ja, ja.
Also zum Beispiel bei einer unserer normalen Möwe-Shows war meine Freundin zum ersten Mal da und hat mich das erste Mal live gesehen und ich war natürlich mega aufgeregt. Ich glaube, es war gar nicht so scheiße, aber es kam mir so vor, als wenn ich richtig doll versagt hätte.
Ja.
Und das ist aber halt so albern eigentlich. Also es sind ja Leute, die da im Publikum sitzen, die dich mögen, die dich gerne sehen wollen und die hören ja nicht auf, deine Freunde zu sein, wenn du scheiße warst.
Ja, voll.
Aber das ist ein langer Weg des Lernens. Eine letzte Frage habe ich noch, ich glaube, die geht auch relativ schnell. Max, was ist dir das Wichtigste in einer Freundschaft?
Zärtlichkeit.
du weißt, wenn ich so ganz, wenn ich Zärtlichkeit, ja, finde ich schön, finde ich gut.
In einer richtigen Freundschaft, also weißt du, es gibt Freunde und es gibt Freunde.
Ja.
Es gibt Menschen, mit denen ist man befreundet und wenn man die sieht, freut man sich und dann trinkt man ein Bier. Und dann ist auch okay, wenn man sich ein halbes Jahr nicht sieht.
Ja.
Oder was auch ich.
Ja.
Und dann gibt's ja deine Freunde.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das Wichtigste in der Freundschaft ist, glaube ich, dieses Grundgefühl, dass it's all fun and games oder so, weiß ich auch nicht. Aber wenn du jemanden brauchst, dann ist die Person für dich da.
Loyalität.
Loyalität bis zum Tod.
Ich erwarte von meinen Freunden Loyalität.
Ja, für die Familie.
Für die Familie.
Halt dieses Gefühl, dass wenn du halt wirklich befreundet bist, dass du dich auf die Person verlassen kannst.
Ja, Vertrauen.
Ja.
Ja. Ich, weißt du, wenn ich Bartwuchs hätte, ich würde sofort sagen, ey, ich sitze hier in meinem weißen Hemd, während meine zwei Bodyguard-Leute hinter mir stehen. Ich würde sofort sagen, nee, Max rasiert mir heute den Bart mit dem Messer. Das wäre kein Problem. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Es würde passieren.
Ja, ich bin so zittrig, aber wir machen das schon.
Insbesondere, ganz ehrlich, stell mir vor, du würdest mich mit dem Messer rasieren. Das wäre ja wirklich schwer, weil es so wenig ist.
Ja, kannst du mir die Halsschlagader rasieren? ja. Aber nee, ja, halt einfach dieses Gefühl, dass, weißt du, wenn ich morgen Corona hab, dann kommt jemand vorbei und bringt mir eine Suppe.
Ja. Oh, das ist süß, das habe ich letztens gemacht.
Ja, genau.
Oh.
Genau.
Weißt jetzt wie wir ein bisschen gebauchpinselt.
Oder Leute fragen halt nach, wie es geht und bieten zumindest an, dass sie was tun.
Ja.
So, weißt du? Und ich glaube, das ist es eigentlich am Ende.
Freundschaft steht und fällt mit der Bihun-Suppe, die sie bringen.
Mit der Festtagssuppe.
Die Festtagssuppe.
Es ist, um es mit den Worten von Stromberg zu sagen, Freundschaft ist wie so eine Zimmerpflanze. Irgendwann gammelt alles weg und das Wasser fängt an zu stinken.
Ich glaube tatsächlich, eine Freundschaft kannst du daran messen, du bist in Quarantäne und sagst, du hättest gern eine Suppe. Und wenn deine Freunde dir eine Festtagssuppe bringen, weil du in Quarantäne bist, dann merkt man, das sind keine Freunde. Aber eine Bihuhnsuppe, das sind, da, weißt du, auf die kannst du dich bis in den Tod verlassen.
Ein Henner Köhn, der bringt einem 6 verschiedene Suppen.
Ja,
ohne Scheiß.
Ich wusste nicht, was das du willst. Also,
kannst du mir eine Suppe mitbringen, scheißegal welche. Ja, hier sind 6. Such dir eine aus.
Die Gulaschsuppe ist auch echt okay.
Ja, ja, habe ich gemerkt.
Ja, davon habe ich mir in der ersten Phase der Pandemie, als ich noch in Eimsbüttel gewohnt habe, da war bei meinem Penny immer Klopapier und alles andere ausverkauft. Und ich bin voll in diesen Hamstermodus gekommen und habe mir eine Palette Gulaschsuppe gekauft.
Eine Palette.
Ich glaube, 24 Dosen waren das. Vor...
Schön durch den Trichter.
Vor 4 Monaten hat mein Mitbewohner gesagt, komm, können wir die restlichen 20 bitte spenden? Die nehmen ja einfach nur Platz weg.
Weil ich habe die Gulaschsuppe eingekocht und dazu Spätzle gemacht.
Oh, lecker.
Das ging. Das ging. Das
ja.
ging klar.
Ja, ist okay. Ich weiß, so gut ist sie
immer,
auch nicht.
Es ist immer noch halt diese Suppe aus der Dose.
Ja.
Aber es war okay.
Hey, Dosensuppe till the end. Und ich würde sagen, till the end werden wir auch diesen Podcast machen, was halt immer noch eine Problematik ist. Ja. Wir wissen immer noch nicht, was mit den Folgen 1 bis 47 passiert ist.
Ja.
Und
vielleicht sollten dem mal 3 Detektive auf die Spur gehen.
Ah, es müssen schon Profi-Detektive
sein. Es müssen schon Profis sein.
Ja.
Ich weiß nicht. Vielleicht gehen wir den Fall mal ganz kurz ab und hören mal rein.
Normale Möwe und die verschwundenen Folgen. Was für ein herrlicher Nachmittag. In Hamburg ist herrliches Wetter, das erste Mal seit den harten Wintermonaten scheint die Sonne und die ersten Schneeglöckchen strecken ihre Köpfe aus der Erde, um den Frühling zu begrüßen. Die 3 Möwen Max Schaf, Hinner Köhn und Markut sitzen vor dem Krawiel und trinken trotz der frühen Uhrzeit bereits ihr 4. Pilz, als plötzlich eine junge Frau auf sie zukommt.
Entschuldigung, aber seid ihr nicht die 3 von Normale Möwe?
Das ist richtig. Warte, hier ist unsere Karte.
Normale Möwe, der Podcast auf iTunes und Spotify und so. Oh, da steht ja auch hinten noch was drauf. Erste Möwe, Max Schaf, 2. Möwe, Hinner Köhn, Recherche und Drinks mach gut. Ja, irre, ihr seid es ja wirklich.
Ja, ja, wir sind es. Und wer bist du?
Mein Name ist Andrea Bauer, Bauer mit E. Ich bin großer Fan von eurem Podcast, doch ich habe erst spät angefangen zu hören und nun sind die ersten 47 Folgen weg und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll.
Die ersten 47 Folgen? Marco, hast du das gewusst?
Nee, ich auch nicht.
Wir werden uns drum kümmern. Danke, Andrea Bauer mit E. Wir gehen sofort in unsere Zentrale auf dem Recyclinghof hinter dem Übel und Gefährlich.
In ihrem Geheimversteck auf dem Recyclinghof saßen die 3 Möwen bei einem großen Pilz zusammen und überlegten, wie sie diesen Fall lösen konnten.
Ich hab jetzt überall geguckt und gesucht, aber weder auf den offiziellen Seiten noch auf den ganzen B-Seiten wie Podigy oder Podcast Himalaya sind sie zu finden.
Das ist wirklich merkwürdig. Wie kann das nur sein? Markut, hast du eine Idee? Aha.
Ja, es ist irgendwie wirklich merkwürdig. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich rufe meine Freundin Catelyn Firewater an. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, bevor sie dann ins Musikgewerbe eingestiegen ist und nun bei Spotify arbeitet. Ah, Leute, es tutet. Ich stell sie mal auf laut.
Yeah, hello? Hier ist Catelyn Firewater.
Hi Catelyn, hier ist Hinnerk.
Oh, Helena Cohen, der berühmte Podcaster und Comedian. Was verschafft mir die Ehre?
Nun ja, unsere ersten 47 Folgen von Normale Möwe sind nicht mehr aufzufinden. Wir haben sie noch auf unseren Festplatten, aber online sind sie nicht zu hören.
Oh my goodness, wie furchtbar. Aber leider kann ich euch da nicht weiterhelfen. Ich werde mit meinem Freund Charles Weatherbottom fragen, ob er vielleicht etwas weiß.
Danke, Caitlin. Das hilft uns sehr. Dann versuchen wir nochmal auf eigene Faust weiter zu recherchieren. Marc, gut, hast du etwas herausgefunden? Mhm.
Verdammt, es ist wahrlich ein verzwickter Fall.
Aber warte doch, guck mal da draußen. Was für ein zwielichtiger Typ dort drüben in dem Trenchcoat. Wie tief er seinen Hut ins Gesicht gezogen hat. Als würde er nicht erkannt werden wollen. Und schau, die riesige Narbe und die Augenklappe in seinem Gesicht.
Na warte, Marc Huth, komm mit, den schnappen wir uns.
Hinak und Marc Huth rannten auf den Mann zu. Doch dieser stand blitzschnell auf und versuchte wegzurennen. Aber die beiden waren schon zu nah.
Halt! Bleiben Sie stehen! Okay, dann muss Marc Huth wohl seine Karate-Tricks anwenden. Los, Marc Huth!
So, du Mistkerl. Warum hast du uns beobachtet? Und wer bist du eigentlich?
Mein Name ist Andreas Bauer, aber ohne E. Ich bin Privatdetektiv.
Ah ja, ein Schnüffler. Und was wolltest du bei uns rausfinden?
Ich wurde engagiert von einem mir unbekannten Auftraggeber. Er bezahlt nur einen kleinen Schein und ich krieg die Aufträge immer nur in einer Telefonzelle überreicht.
Das ist seltsam. Wo gibt es denn noch Telefonzellen?
Ja, das ist ein bisschen ätzend. Ich muss immer bis Wilhelmsburg fahren. Aber, naja, ich weiß auch nicht. Er hat mich nur angerufen und meinte, ich solle verhindern, dass ihr herausfindet, was mit euren ersten 47 Folgen passiert ist.
Interessant. Was will er damit nur bezwecken?
Ich weiß es wirklich nicht. Bitte lasst mich gehen.
Na gut, zieh ab, Bauer ohne E. Und lass dich hier nie wieder blicken. So ein Mist. Was hat es nur damit auf sich? Marc Huth, hast du eine Idee? Aha. Ja. Ja, das dachte ich mir. Es ist wirklich unser schwerster Fall bisher.
Aber es ist auch unser erster, oder?
Ja, aber wir haben auch keinen True Crime Podcast, Hinak.
Ja, da hast du recht. Irgendwie werden wir diesen Fall lösen, Max. Komm, Marc Huth, reiß dich zusammen.
Irgendwie, Hinak, irgendwie. Aber wahrscheinlich noch nicht diese Woche. Ich glaube, wir sind da was Großem auf der Spur.
Fortsetzung folgt.
Da sind wir aber mal gespannt, was unsere drei Detektive herausfinden werden, oder?
Ja, haben wir hier vielleicht jetzt gerade auch wieder so eine neue Sketchreihe gemacht? Vielleicht wird man von den drei Möwen noch sehr viel mehr hören.
Vielleicht auch nie wieder.
Vielleicht auch nie wieder.
Gab es ja auch oft genug, dass wir eine Idee hatten und dann gemerkt haben, ja, das hat sich auserzählt.
Da einfach aufgehört haben. Ja, to be continued. Never. Nee.
Ja, aber es ist doch auch egal. Es ist doch nett für einen kleinen Joke. Und man muss auch wirklich sagen, unsere drei Detektive sind auf genau demselben Wissensstand wie wir aktuell. Wir wissen nicht, woran es liegt.
Wir wissen nicht, woran es liegt. Wenn ihr uns helfen wollt, uns helfen könnt, Tipps hast für die Geld. Drei Möwen, dann sag Bescheid.
Ja, also ich habe tatsächlich auch, weil wir das nicht rausgefunden haben, habe ich sogar kurz überlegt, ja, vielleicht presst man einfach ein paar CDs mit den ersten 47 Folgen.
Mit 47 Folgen, das wären einfach so viele CDs.
Ja, das wäre halt wie damals, wenn man die Harry Potter, weißt du, kennst du noch die Rufus Beck Hörbücher? So ja, erster Teil Harry Potter waren zwei von diesen Doppelkassetten, ne? Also es waren dann 4 Stück insgesamt und dann kam der 4. Band raus und war es plötzlich schon 12 und ich glaube Band 5 waren 18 CDs oder so.
Ja, also Kassetten waren das immer richtig viele. Ja. Auch der erste Band, das waren locker 20 Kassetten oder so.
Geil. Geil. Da, ganz ehrlich, deswegen haben auch, glaube ich, so viele Leute immer noch den Struggle damit einzupennen. Weil es läuft, weil es gibt ja so viele Leute, die halt einfach Hörspiele hören beim Einschlafen. Und es läuft ja immer weiter aktuell. Und früher ist man halt eingepennt, wenn die Kassette zu Ende war, weil man keinen Bock mehr hatte, aufzustehen und es umzudrehen.
Ja.
Es war alles so, es war so viel besser alles früher.
Ach, früher war echt alles besser. Kassetten, super.
Kassetten, Bum Bum Eis.
Chupa Chups Lutscher. Esspapier.
Oh, diese kleinen UFOs. Auch aus Esspapier, wo drin dann diese saure, saure Pulver war.
Ja, UFOs.
Geil.
Super.
Einfach nur, ey, apropos Pulver. Das klingt jetzt sehr, sehr fraglich, aber ich habe von unserem gemeinsamen guten Freund Recherche und Drinks Detektiv Markut einen Link zugeschickt bekommen zu der Seite geileszeug.com Shop. Und geiles Zeug ist... Ich weiß nicht, also es wird auf der Seite nicht genau erklärt, was es ist, aber es ist quasi Pulver, das man durch die Nase ziehen soll und es ist legal.
Ja, ich habe es mir auch angeschaut, weil Markut mir das auch geschickt hat und ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, was es ist. Ich habe Zeit auf dieser Seite verbracht, um herauszufinden, was genau das ist.
Auf der Seite.
Aber es wird nirgendwo erklärt. Immer wenn es so ist, so, und was ist drin? Haha, das verraten wir nicht, Zwinker, Zwinker.
Ja, ist unser
Geheimnis. Aber viel Spaß mit unserem Produkt. Ich denke so, hä, was seid ihr denn für Penner?
Genau, es ist unser Geheimnis. Und ich denke mir, das kann doch einfach rein rechtlich nicht in Ordnung sein, dass das nirgendwo steht. Eine Dose kostet 15 Euro. Ich habe echt schon überlegt, ob ich das einfach mal bestelle zum Ausprobieren. Ich habe aber tatsächlich, ich habe richtig Deep Dive gemacht, was das angeht. Ich habe GmbH, die das rausbringt, habe ich auch gegoogelt, weil ich die ganze Zeit dachte, das muss doch ein komischer Witz sein, so Böhmermann-Style. Mhm. Ist aber tatsächlich ein Pharmaunternehmen aus Wien, das es schon seit 1992 gibt.
Pharmaunternehmen?
Also, ja, heißt dementsprechend, muss da irgendwie etwas dran sein.
Es ist locker irgendwie halt so Traubenzucker und Koffein.
Ja.
Und du bist so ganz kurz wach.
Also da steht halt, es ist ein Aromapulver, das so richtig erfrischt und pusht. Und das Ding ist, ich kenne Aromapulver, das so richtig erfrischt und pusht, aber das kostet sehr, sehr viel Geld und das sollte man nicht in der Öffentlichkeit nehmen.
Weil es ist praktisch Earl Grey.
Ja, genau. Ich bin großer Fan von Schwarztee. Alter, der kickt mich immer richtig nach vorn. Aber da muss man auch wirklich sagen, stell mal vor, du denkst dir so, ey, okay, ich probiere geiles Zeug aus. Und dann bestelle ich mir das nach Hause. Und dann denke ich mir so in einer Kneipe, oh, ich werde gerade ein bisschen müde. Ich leg mir mal auf meinem Handy so eine Line und nehme mal ein wenig geiles Zeug.
Ja.
Es ist doch eigentlich, es ist ja nicht mal mehr ein Witz. Es ist ja eigentlich so, du bettelst ja darum, angesprochen zu werden von der Polizei oder rausgeworfen zu werden.
Ich glaube ja.
Warum gibt's das? Also du kannst es ja nirgendwo nehmen, selbst wenn es einfach nur so Aromapulver ist.
Na, du könntest schon und dann musst du dich auf eine heftige Diskussion einlassen.
Aber das macht doch keinen
Spaß.
Und
Leuten beweisen, dass es einfach Quatsch ist, was du gerade tust.
Ja, aber insbesondere, wenn es halt Quatsch ist. Also was, ich würde es halt gerne, das Ding ist, auf der einen Seite denke ich, 15 Euro, das ist jetzt auch nicht die Welt. Auf der anderen Seite denke ich, dann würde ich schon wieder Geld für Schrott ausgeben. Ja, einfach nur, um es auszuprobieren.
Es ist absolut Schrott, bin ich mir ganz sicher. Und es ist einfach für die Leute, die sich auf eine Party setzen und das machen, oder einfach um...
Die wollen
cool zu sein.
Die wollen Gesprächsthema sein. Und dann ist halt so, oh, was machst du da? Und dann hast du gerade Kokain genommen. Und dann sagen sie, ja, nein, um Gottes Willen, das ist geiles Zeug. Ich bin so funny. Und man denkt sich so, nee, du bist ein Affe. Das ist genau wie die Leute, die Koffeinpulver nehmen. Das ist genau wie Leute, die hier so Badekristalle geraucht haben. Hört auf damit. Das macht einfach kein, das ist einfach Quatsch.
Nee, dann lieber Suicide Tequila.
Hm? Auf jeden Fall, Mann.
Auf jeden Fall, Mann.
Auf jeden Fall.
Ja, schön Salz durch die Nase, Zitrone ins Auge.
Ist auch albern, ist auch richtig scheiße.
Ja.
Gott, aber ganz ehrlich, was...
Wenn's hilft.
In 10 Jahren werden wir auch sagen, was wir für Dreck damals gemacht haben, was wir jetzt gerade machen. Ich denke ja jetzt schon über Sachen, die ich vor ein paar Wochen getan habe, irgendwie, wie peinlich ich bin.
Ja, nee, das ist, ja, das stimmt.
Wichser.
Ja... Deshalb, warum nicht jetzt auch noch geiles Zeug obendrauf bestellen?
Ja, geiles Zeug obendrauf bestellen. Einfach mal so richtig der unangenehme, cringy Onkel werden.
Machen wir eigentlich gerade Werbung für diese Schrottseite?
Nee, ganz ehrlich, wirklich überhaupt nicht. Bitte bestellt das alles nicht. Also ich werde es auch nicht bestellen. Ich werde mich weigern, das auszuprobieren. Einfach nur, weil ich es albern finde.
Ja.
Das sind auch so Leute, die mit 17 denken, ah, ich mache jetzt Aspirin klein und ziehe das durch die Nase, damit alle denken, ich bin cool. Halt dein Maul.
Ja, hat mal jemand bei uns auf der Klassenfahrt gemacht und wurde dabei erwischt.
Ja.
Und musste dann nach Hause.
Ja.
Auch wenn es klar war, dass es Aspirin war. Und es wurde auch gesagt, es war so, ja, du fährst jetzt trotzdem nach Hause.
Ja, natürlich.
Und genauso wird es auch im Club sein. Du machst es im Club, erklärst irgendjemandem, dass es geiles Zeug oder whatever ist und dann gehst du halt trotzdem nach Hause.
Ja, insbesondere, stell dir mal die Situation vor. Ja, was hast du da gerade genommen? Hä, geiles Zeug. Ja, aber was war das? Geiles Zeug. Warte, ich kann dir die Internetseite zeigen und in dem Moment hast du ja schon eine sitzen und bist rausgeflogen.
Ja, absolut.
Ja, und womit? Mit Recht.
Mit Recht.
Ja, Dreck. Ja. Streck.
Nee, das ist eine Sache, die möchte ich nicht testen.
Auf jeden Fall nicht.
Nee. Aber vielleicht gibt's andere Sachen, die wir beide testen können.
Oh, spannend.
Ja, vielleicht ja Folgendes.
Der Drink der Woche.
Der Drink der Woche. Ich meine, ihr kennt es, ihr liebt es. Jede Woche testen wir hier Drinks, teilweise ausgefallen, teilweise aber auch Klassiker der Drinkgeschichte.
Ja,
Der Drinkgeschichte. Um herauszufinden, welches ist der beste Drink der Welt. Der heilige Graal des Drinks quasi. Das wollen wir herausfinden. Graal. Der heilige Graal. Und das machen wir jede Woche und wir bewerten diese Drinks in den Kategorien.
Aussehen.
Es ist Aussehen, Geschmack, wo und wann, wer und Level. Guck mal, ganz ehrlich, 15 Folgen mit den neuen, ich komme langsam rein.
Ja, es sind 5 Kategorien an der Zahl, für jede gibt es maximal einen Punkt, minimal 0,0.
Ja.
Also insgesamt 5 Punkte.
Yes.
Diese Woche bewerten wir den Hanabishi.
Ja.
Habe ich das richtig ausgesprochen?
Arigato.
Arigato.
Hi.
Hi. Bestehend aus 4cl japanischem Pflaumenwein.
Ja.
1cl Wodka. Klassisch japanisch.
Ja.
6cl Pfirsichnektar. Logisch. 1cl frisch gepresster Limettensaft.
Yes.
1cl Maracuja-Saft.
Exakt. Und
Eis.
Und Eis, ja.
Das ist ja der Hanabishi.
Der Hanabishi.
Hanabishi.
Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal einen kleinen Schluck, um zu gucken, was der Hanabishi hier verspricht und wo er überhaupt hin möchte.
Mhm. Mhm.
Und wir können ja schon mal anfangen, direkt mit der ersten Kategorie Aussehen.
Es sieht sehr fruchtig aus.
Ja.
Es sieht auch, also es ist so undurchsichtig fruchtig, dass es wirklich wie so ein Frühstückssaft aussieht.
Es sieht komplett aus, relativ mittelmäßige Hotelkette, interkontinentales Frühstück und du hast so einen O-Saft auf dem Tisch stehen.
Interkontinentales Frühstück ist auch einer meiner Lieblingsbegriffe im Hotelwesen.
Ja, auf jeden Fall. Ah, das heißt Pulverrührei und sehr schlechter Speck. Geil.
Dann lieber englisches Frühstück, was Fleisch mit Fleisch und Fett ist. Und eine Tomate dabei, die suggeriert, es ist gesund.
Und Bohnen. Forget about the Bohnen. Aber es sind auch Pommes dabei, keine Angst.
Also die Bohnen, die in dieser fettigen Tomatensoße schwimmen, die meinst du?
Ja, genau das.
Ja, nee, die sind auch sehr gesund.
Ja, ich lieb's. Ich lieb's auf jeden Fall. Ja, aber aussehenstechnisch geht's auf jeden Fall in die Richtung Frühstückssaft. Es sieht auch von der Dichte hier, was du schon richtig gesagt hast, nicht aus wie einfach so ein klassischer O-Saft, sondern wie einer, der so zusammengekippt wurde. Es sieht eher aus wie Nektar. Ja. Was ja auch daran liegt, dass Nektar drin ist. Aber also ganz ehrlich, das ist wie ein sehr, sehr guter Krimi. Ich habe noch keinen Durchblick. Wow.
Ja, geschmacklich muss ich sagen, schmeckt es mir sehr gut.
Ja.
Es ist sehr fruchtig, der Alkohol, also man schmeckt nicht den Alkohol, man schmeckt aber diesen Pflaumenwein.
Ja, aber auch auf eine angenehme Art und Weise, er ist nicht zu penetrant. Ich finde tatsächlich, es schmeckt sehr, sehr lecker fruchtig, mit diesem leichten Weinaspekt. Und ich glaube, der Wodka ist tatsächlich auch nur für die Prozente drin, dass da noch ein bisschen Drive drin ist, weil Wodka einfach so wenig Eigengeschmack hat.
Ich glaube auch einfach nur dieser Pflaumenwein. Das wären einfach zu wenig Umdrehungen für einen ordentlichen Drink.
Ja, Ja, also tatsächlich ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass man aus Pflaumenwein wirklich einen Drink machen kann, aber geschmacklich bin ich auf jeden Fall relativ abgeholt. Also ich finde, schmeckt sehr gut. Es schmeckt wirklich einfach wie so ein Sommercocktail.
Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass man aus Pflaumenwein so einen Drink machen kann. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass halt so viele Geschmäcker drin sind. Pflaume, Pfirsich, Limette und Maracuja.
Ja, ja.
Ist halt so, ist halt ein halber Smoothie.
Ja, ich habe auch, glaube ich, erst einmal in meinem Leben bewusst Pflaumenwein so getrunken. Ja, eigentlich müssten wir gleich nochmal, wenn die Folge vorbei ist, nochmal Pflaumenwein einfach so trinken, um zu gucken, wie der Geschmack davon ist.
Ja, wir hatten irgendwann mal was mit Plum.
Aber das war ja das
Likör oder also Pflaumenlikör irgendwie, weißt ja, du, was das war?
Ja, stimmt, Plum ist aber, genau, und das war ja das Problem, wir hatten, Plum ist nochmal was anderes als Pflaumenlikör. Hm. Wir hatten Pflaumenlikör gekauft und Plum ist nochmal so eine eigene, spezielle Verarbeitung davon und deswegen hat der Drink auch nicht geschmeckt.
Nee, der hat richtig scheiße geschmeckt, das erinnert mich noch, der hieß irgendwie Plum Royal oder irgendwie so ein Scheiß.
Keine Ahnung, hättest du dir jetzt auch ausdenken können, die letzten 130 Folgen erinnere ich eh an nix.
Wo und wann? Wann sollte man dieses Getränk trinken?
Auf jeden Fall, wenn du in deiner Veranda, auf deiner Veranda sitzt, als Samurai.
Als Samurai.
Während hinter dir deine Wand aus Papier noch komplett intakt ist.
Ja, nee, ja, das ist so, weißt du, das ist sowas für so einen Sonntagnachmittag. Du schleifst dein Schwert.
Ja, ja. Mit dem du schon unzählige Feindeshälse durchtrennt hast.
Du putzt deine Holzrüstung.
Ja.
Du übst ein paar Luftkicks.
Mhm.
Und dann so ein, und dann halt so einen kleinen, so einen kleinen Banshee-Gi oder wie der heißt.
Hanabishi. Ja, also, weißt du was, verstehe ich, ist natürlich auch ein bisschen rassistisch. In meiner Vorstellung ist es eher, du hast irgendetwas studiert und jetzt bist du plötzlich Geschäftsmann, weißt überhaupt nicht, was du tust und musst jeden Abend, anstatt mit deiner Familie zu verbringen, auf irgendeine Feier mit deinem Chef. Und dann säufst du so lange, bis du in der U-Bahn einschläfst und irgendwo aufwachst und dann gehst du wieder zur Arbeit.
Ja.
Weißt du, und das, du ist warst so der, das ist so der Starter für den Abend.
Es ist so ein klassisches Getränk. Ich nehme dich kurz mit, ja?
Ja.
Du warst in so einem Spieleladen, wo du so ganz viele Arcade-Spiele spielen kannst.
Ja, ja.
Ne? Und du hast gerade noch dieses Spiel gespielt, wo du so auf dem Boden, wo du so Tanzschritte machst, auf diesen Leuchtfeldern. Mhm. Du warst in diesem Katzencafé.
Ja.
Du hast dir eine Raben reingeprügelt.
Ja, dann warst du noch 3 Stunden im Manga-Café.
Im Manga-Café. Dann warst du ein Fußballspiel gucken auf dem Dach von einem Hochhaus.
Ja, dann hast du dir noch getragene Schlüpfer von der 14-Jährigen gekauft aus dem Automaten.
Und dann hast du noch ein Driftrennen gemacht.
Ja.
Alles, was ich weiß, was ich aus amerikanischen Filmen über Japan. Ja. Also eigentlich ist alles, was ich über Japan weiß, weiß ich aus The Fast and the Furious Tokyo Drift.
Ja. Und der beste der Serie.
Der beste Film über Japan, der jemals gemacht wurde.
Mein Herz blutet.
Direkt nach The Last Samurai.
Ja, der war gut. Du meinst so wie 47 Ronin.
Auch sehr gut. Ja. Und dann ist das ein Getränk für dich. Es ist nach so einem anstrengenden Tag.
Auf jeden Fall, ja. Wenn du mal wieder Dragon Ball liest, ne, dann brauchst du erstmal so ein Hanabishi, um reinzukommen.
Genau. Für wen ist das so ein Getränk?
Japaner.
Klassisch für Japaner und die es werden wollen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, abseits dessen, es ist ein wirklich sehr guter Fruchtcocktail, den ich mir sehr gut vorstellen kann, nicht nur als Aperitif, sondern auch wirklich, der ist so leicht, der kommt einem so smooth irgendwie über die Lippen. Mhm. Ich habe so ein richtiges Bild davon, dass das ist ein Drink, den trinkst du am Strand. Den trinkst du am Strand, aber du hast einen Privatstrand. Weißer Sand. Weißer Sand. Du hast ein kleines Stück auf Teneriffa gekauft. Ja. Ne? Schon vor Ewigkeit. Gehört deiner Familie.
Klar.
Und da sitzt du und lässt dir gerade halt einen Hanabishi zubereiten. Und dann nimmst du den ersten Schluck und du hast so einen extrem breitkreppigen Hut. Und du bist eine Frau. Über 50. Aber hast eine Figur, als wärst du gerade mal 20. Und dann gehst du deinem weißen Badeanzug ein bisschen schwimmen, kommst raus und kämpfst du die Haare zurück und dann steht da Pierce Brosnan und sagt, hallo Baby, wo warst du? Das ist ein Drink für dich.
Natürlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein Drink für Leute ist, die ein Getränk brauchen, zwischen dem Nachmittagssnack und dem Abendessen, was aber erst um 9 ist.
Mhm.
Und so für den Sonnenuntergang sitzt man noch auf so einer Terrasse und dann trinkt man einen Drink und das ist der.
Ich dachte gerade noch, und das meine ich jetzt tatsächlich komplett ernst, das ist auch so ein perfekter Drink für Leute, die langsam in den Abend starten wollen, aber schon Alkohol trinken wollen, weil er schmeckt nicht doll nach Alkohol, ist perfekt, um erstmal so einen kleinen Drive in den Abend reinzukriegen.
Ja.
Ist aber auch cool, wenn du merkst, so ich habe jetzt, keine Ahnung, 3 Bier getrunken und irgendwie 2 kurze und ich möchte noch gerne weiter bei dem Abend verweilen. Aber ich darf jetzt nicht so Vollgas geben. Und dann bestellst du dir so ein. Du hast was zum Trinken, du hast was zum Nippen. Es ist nicht unalkoholisch, also du bleibst auf dem Level.
Ja.
Aber es schmeckt auch überhaupt nicht nach Alkohol. Du kriegst keinerlei leichten Kotzreiz oder sowas. Heißt, das ist so ein richtig guter Übergangsdrink, bis du wieder mit den Shots weitermachst.
Apropos Level. Welches Trinkerlevel sollte man erreicht haben für diesen Drink?
Sehr weit unten. Ich versuche das ja eh immer so ein bisschen zu drücken, aber diesmal musst du mir einfach zustimmen. Der ist nicht gefährlich, der hat wenig Umdrehung, der schmeckt sehr süß, ist ein klasse Drink für gerade frisch gewordene 18-Jährige.
Ja. Absolutes Einsteigergetränk.
Aber voll. Aber auch nicht, das ist ja auch nicht schlecht.
Ja.
Für überhaupt die Wertung nicht. Schon.
Für die Wertung ist es jetzt nicht so gut, aber deshalb muss man diese Wertung halt auch in Relation sehen. Also weißt du, das ist halt einfach, wenn du eine Wertung über 2,5 Punkte hast, würde ich grob sagen, hast du einen guten Drink.
Ja, dann hast du immer einen Drink, den du auf jeden Fall jederzeit trinken könntest.
Ja.
Aber dafür haben wir auch die Kategorie Wo und Wann.
dann würden wir mal gucken, wohin es für den Hanabishi geht in der Tabelle.
Ja.
Und zwar ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche. Der Hanabishi besteht aus 4cl japanischem Pflaumenwein, 1cl Wodka, 6cl Pfirsichnektar, 1cl frisch gepresster Limettensaft, 1cl Maracuja-Saft und Eis. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 2,8 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, guck mal. Haben wir die 2,5 geknackt. Sehr, sehr gut.
Herzlichen Glückwunsch, Hanabishi. Ja, das war normale Möwe für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Scharf, mir gegenüber Hinna Köhn. Das ist eine normale Möwe. Wir fangen wieder von vorne an.
Herzlich willkommen bei Folge 139. Das müssen wir irgendwann machen wir das nochmal, eine Doppelfolge. Eine schöne richtig Doppelfolge. Gefährliche Doppelfolge, wo wir einfach sagen, okay, das war normale Möwe, jetzt vorbei. Und nächste Woche ist Hinnack auf Tour, deswegen nehmen wir jetzt direkt die zweite auf. Herzlich willkommen bei normale Möwe.
Schon lange keine volle Folge mehr gemacht.
Stimmt, aber Folge 150 ist auch nicht mehr so weit weg, ne?
Oh, das stimmt.
Eieiei, gefährlich.
Eieiei, da könnte man noch was Besonderes machen.
Ja, müssen wir uns überlegen.
Ja, wir beenden diese Folge Normale Möwe wie jede Folge Normale Möwe mit berühmten letzten Worten, also Worte, die Menschen der Welt- und Zeitgeschichte möglicherweise sagen werden, sollten sie denn irgendwann mal sterben. Und kommen diese Woche zu Arnold Schwarzenegger, der vielleicht muskulöseste Österreicher aller Zeiten.
Neben Adolf Hitler.
Genau. Er ist bekannt aus Filmen wie Versprochen ist versprochen.
Total Recall.
Total Recall. Andere Filme mit Danny DeVito.
Conan der Barbar.
Conan der Barbar. Und auch Terminator.
Und auch natürlich Terminator. Und Mandy war nicht. Egal, ja.
Kindergartenkorb,
ja,
richtig, sehr, sehr guter Arnold Schwarzenegger-Film, vielleicht der beste. Also dafür keinen Oscar bekommen hat, wundert mich überhaupt nicht.
Ja.
So.
Aber er hat als Ausgleich wenigstens die Gouverneurstelle bekommen.
Ja, so viel war ihm Hollywood schuldig.
Ja.
Und sollte Arnold Schwarzenegger irgendwann mal sterben, könnten seine letzten Worte sein. Hasta la vista, baby.
Okay, ich nehme die Nummer 3.
Auf Wiedersehen.
Ja, bis bald.